Radio Darmstadt.
Mit dem Chaos Radio.
Radadadadada.
Hier ist wieder Zera da. Wir beginnen jetzt um 23.23 Uhr, so wie es sich gehört, pünktlich genau, mit unserer Sendung, weil alles, was ihr vorher gehört habt, habt ihr wahrscheinlich eh noch nicht gehört, weil der Stream noch nicht lief. Und außerdem war das gar nicht Zera da. Das ist alles eine Illusion. Heute in der Sendung sind neben dem chaotischen McFly,
der chaotische Maddog,
Cricket,
Groffer,
Philipp,
Chaotiker
und Blackwing Angel.
Und wir unterhalten uns heute über einmal das Thema Anonymisierungsserver-Dienste. Da habe ich speziell Tor und Japp im Auge. Und über IRC-Services und das IRC-Netz-Hackings.
Ja, ansonsten muss ich dir leider sagen, du musst von CD starten, weil dein Soundtreiber ein bisschen rumspinnt. Weiß ich, was du vorbereitet hast, soll ich meine aussuchen?
Ja.
Ich ziehe einfach mal die 2 hoch. Viel Spaß.
Don't get lonely now.
Ja, wir fangen gleich mal mit den Anonymisierungsdiensten an und werden erstmal mit den nicht ganz so häufig benutzten Protokoll YAP anfangen. Jo, Philipp.
YAP, stelle ich jetzt mal kurz vor. YAP ist der Web-Anonymisierer. Er wurde in der Technischen Universität Dresden und an der Universität Regensburg entwickelt und ist praktisch ein kleines Programm, was man sich auf den Rechner holt, welches im Hintergrund die verschiedenen Anonymisierungsdienste anspricht. YAP, das eigentliche YAP-Netzwerk, besteht aus mehreren Kaskaden. Das heißt, man kann sich das vorstellen wie Proxy-Server, die hintereinander geschaltet sind. Ich wähle also eine solche Kaskade aus, zum Beispiel Berlin, New York, Berlin. Und meine Datenpakete wandern dann von meinem Rechner aus erst nach Berlin, dann nach New York rüber, zurück nach Berlin, um dann auf dem Zielrechner anzukommen. Das Wichtige, und so funktioniert der ganze Dienst, auf den verschiedenen Rechnern weiß zum Beispiel der Rechner in New York weiß nicht, von welchem Client diese Anfrage kommt. Er weiß nur, wo sie hingehen muss. Und so funktioniert das. Da weder der in Berlin noch der in New York auch mitschreibt, von wem die Anfrage kommt, kann man praktisch anonym surfen.
In welcher Form weißt du, wie man sich das netzwerktechnisch vorstellen muss? Also du hast gesagt, er spricht die verschiedenen Anonymisierungsdienste an. Hat er da individuelle Konfigurationen für die einzelnen Dienste und sagt er zum Beispiel, ich benutze darunter wieder Tor? Oder weil dieses, ich gebe eine Kaskade vor, hört sich ja nicht so ganz an wie Tor?
Es hört sich überhaupt nicht an wie Tor. Das Konzept ist komplett anders. Also erstmal das Client-Programm selber arbeitet wie ein Proxy, den ich auf meinem lokalen Rechner installiert habe. Das heißt, ich trage zum Beispiel in meinem Firefox dieses lokale Programm als Proxy-Server ein. Und dann gebe ich mit diesem Programm auch direkt die Kaskade vor. Das heißt, ich habe also eine feste Kaskade zwischen den verschiedenen Servern. Und meine Datenpakete laufen alle über diese drei Server. Und das ist der wesentliche Unterschied zu Tor. Bei Tor werden wir gleich noch feststellen, dass diese Kaskade unter Umständen auch während einer Verbindung schwanken kann. Dort ist dynamisch und ich weiß nie, über welche Rechner ich jetzt letztendlich gehe. Das hat Vorteile, das hat aber auch Nachteile.
Ja, also mir fällt da insbesondere auf, dass ich die Kaskade vorher vorgeben muss, die da verwendet wird. Wie weit sind da meine Möglichkeiten gesetzt, das Ganze da weit zu treiben?
Leider sehr, sehr, sehr beschränkt. Also es gibt nur weniger Kaskaden. Zum Beispiel gibt es eine Berlin, New York, Berlin, die müsste es eigentlich noch geben. Die hat den Vorteil, das geht über Landesgrenzen hinweg. Das heißt, der Zugriff von den Strafverfolgungsbehörden ist natürlich erheblich erschwert. Wenn erst ein Serverbetreiber in den USA gefragt werden muss und der gibt die Daten sicher nicht sehr einfach raus. Dafür ist allerdings natürlich die Bandbreite beschränkt. Ich muss mir so vorstellen, die Pakete wandern einmal über den Atlantik nach Amerika und einmal über den Atlantik wieder zurück. Wenn ich eine Webseite in den Staaten aufrufe, wandern die Pakete danach nochmal wieder nach Berlin rüber und dementsprechend langsam ist das Ganze. Während nehme ich zum Beispiel eine ausnahmslos deutsche Kaskade, ist die Bandbreite natürlich dementsprechend schneller. Das heißt, ich bekomme meine Daten schneller, aber theoretisch könnten zum Beispiel die Strafverfolgungsbehörden leichter hinterkommen, wer auf welche Seiten gegangen ist.
Und wie sieht das denn mit Verschlüsselung aus? Also wird da irgendwas verschlüsselt oder wird da die Anonymisierung nur dadurch erreicht, dass ich halt über Grenzen hinweggehe oder der Server nicht weiß, von wo es kommt?
Es wird verschlüsselt, das heißt, dieses Client-Programm überträgt meine Anfragen verschlüsselt an den Mix-Server. Das heißt zum Beispiel, mein Internet-Service-Provider wie T-Online kommt nicht hinter, was für Anfragen ich stelle. Das wird das Ganze ja sonst sofort zerstören. Wie die Verschlüsselung jetzt genau aussieht und wie die Server sich untereinander unterhalten, das weiß ich jetzt gerade nicht.
Down inside, honey, you need it. I'm gonna
Ja, das nächste Ding, was wir jetzt haben, ist Tor. So ein bisschen bei Tor das Problem ist, was wir auch gerade festgestellt haben, jeder benutzt es, jeder weiß, wie es geht. Aber da das so leider aus mancher Sicht so verblüffend einfach ist, weiß man gar nicht, wie es im genauen Detail funktioniert. Also jetzt fangen wir mal an. Reden wir mal von dem ganz normalen Ubuntu-User, der sich sagt, ich will Tor benutzen. Dann macht er sich eine Rootshell auf und installiert die Pakete Tor und Privoxy. Und dann macht er sich den Firefox auf, installiert sich das Paket Tor-Button, startet den Firefox drauf, drückt drauf und stellt dann bei einer Verschlüsselung, bei einer Analyse fest, dass der Datenverkehr von seinem Notebook abgehend so aussieht wie verschlüsselt, also soweit man das halt ohne genauere kryptografische Analyse besagen kann, und der halt auch durchaus zu wechselnden IP-Adressen dann geht. So funktioniert Tor. In der Theorie wird uns gesagt, das sei auch alles sicher. Maddock, was hast denn du über Tor gehört?
Ja, ich muss sagen, ich habe das leider selbst noch nie in der Praxis mir angeschaut, sondern eigentlich nur theoretisch, wie es so grob funktionieren sollte und wie es implementiert sein sollte. Und zwar geht es über sogenanntes Onion Routing, was quasi heißt, dass der Router nur seinen Vorgänger und seinen Nachfolger kennt und möglichst nichts mitloggen sollte. Das heißt quasi, wenn ich jetzt meinen Proxy lokal installiert habe, verbindet er sich ins Tor-Netzwerk, sucht sich halt eine Eingangsnode, schickt da seine Daten hin, die gehen weiter an eine Mittelnode und dann geht es über eine Exit-Node wieder raus.
Das können ja auch mehrere Mixer-Nodes in der Mitte.
Ja, also Tor versucht immer dieses Dreier-Ding hinzukriegen, soweit es möglich ist. Wenn es natürlich gar nicht geht, macht er halt einen Vierer oder Fünfer, aber er versucht zumindest halt auf drei Server zu beschränken, weil halt dann die Bandbreite noch ganz akzeptabel ist. Ja, und an sich wird halt möglichst randommäßig irgendeine Exit-Node gesucht. Man kann es aber auch festlegen, wo es rausgehen soll. Macht natürlich jetzt nicht so viel Sinn, wenn man es länger benutzen will oder für verschiedene Dienste, weil dann ist es so eine Sache mit Anonymisierung.
Die Route bleibt aber innerhalb einer Session halbwegs die gleiche, ne? Zwischen den Servern.
Also
und du gehst während einer Session immer über ein Exit raus. Musst ja sonst, weil sonst IRC ist ja doof.
Ja, also die TCP-Sessions oder die einzelnen Connections, die gehen schon über den gleichen, also die States, aber innerhalb einer, ich sag mal, während der Rechner läuft oder während ich surfe, geht es schon über verschiedene Nodes raus.
Das heißt, ich habe beim Surfen bei meinen 30 Paketen, die werden alle von verschiedenen Exit-Nodes dann als Serverbetreiber am anderen Ende gesehen, aber nur die TCP-Sessions bleiben im Wesentlichen gleich. Ja, Tor geht ja irgendwie vernünftig nur für TCP, ne? Was ja das Problem bei den Nameserver-Anfragen dabei ist.
War wieder bei dem Problem mit JAP wären.
Moment.
Achso, wo wir wieder bei dem Problem mit JAP wären. Also JAP hat ja noch die Einschränkung, dass es sogar nur für HTTP, HTTPS und FTP geht. Also nur für die wirklichen, ich sage jetzt einfach mal so Web-Protokolle. Aber wie ich euch gerade schon zugehört habe, also das Prinzip scheint ja ähnlich zu sein. Wir gehen irgendwo ins Netzwerk rein, dann wird durch die Gegend geschickt, lustig, wir wissen... Gut, bei Tor wissen wir jetzt nicht, wo es lang geht, bei JAP wissen wir, wo es lang geht und irgendwo geht es wieder raus. Und selbst wenn ein Rechner, einer dieser Server in der Mitte irgendwo kompromittiert wäre, also sprich, jemand liest die Logs mit, kann trotzdem nicht nachvollziehen, wer auf welchen Dienst zugegriffen hat. Die Exit-Node könnte vielleicht sehen, auf welchen Server zugegriffen wurde und die
Entry-Node
sieht, wo es herkommt. Aber letztendlich, weil die Anfrage verschlüsselt gestellt wird.
Da kommen wir ja zu dem Punkt, den sich unsere tolle, wer hier war das, Stuttgart? Regierungspräsident, der sich gesagt hat, okay, irgendwer hat sich ein Kipo-Bild, das ist ja in solchen Filmen immer Kinderpornografie, ein Kinderpornografie-Bild oder solche Sachen und solche Sachen über das Tornetz gesaugt und er hat gesagt, ja, dann beschlagnahme ich einfach mal alle Tor-Server.
34 bis 40 Stück, glaube ich, haben die einkassiert mit Nossen Rechenzentren, ja.
Ja, das war ja eine lustige Aktion. Die gefällig am Ende natürlich die Betreiber nicht sonderlich schlimm waren. Als jemand, der Tor während der Zeit halt auch benutzt hat, kann ich auch sagen, es hat sich eigentlich auch nicht groß gemerkt, denn irgendwie kam ja dann auch die Kampagne auf, dass wir für jeden Tor-Server, der vom Netz genommen wird, zwei neue hinstellen.
Ja, zumal die Aktion sowieso generell ein bisschen fragwürdig ist und meiner Meinung nach eher ein Schnellschuss war, weil ich erreiche so halt genau gar nichts, weil die Server keine Logs haben. Und es wäre viel sinnvoller gewesen, einfach mal irgendwie sich mit den Betreibern in Verbindung zu setzen und versuchen, irgendwas mitzuschneiden oder sonst was. als einfach alles zu beschlagnahmen.
Naja, aus meiner Sicht war es ja so, dass halt, also man sieht es ja daran, dass JAP wird ja mehr von den Universitäten und von solchen offizielleren Institutionen betrieben. Bei denen wählt man ja dann auch als Polizei die Angriffsmethode, ich spreche mit den Betreibern und zwinge sie zum Loggen. Wogegen bei Tor es ja mehr so ist, dass jeder Hans und Wurst und noch was ein Tor-Server am Laufen hat. Ich zum Beispiel habe auch eine Middle-Node aufgesetzt. Das ist mit so grundlegenden Unix-Kenntnissen echt in ein paar Minuten erledigt. Und genauso ist es halt auch auf vielen Bereichen gewesen. Und es funktioniert. Wir hatten ja in der TU Darmstadt zwischendurch einen, bis unsere Uni gesagt hat, schmeißt man nicht ganz so mit so viel Traffic durch die Gegend. Aber Tor ist ja im Vergleich zu JAP wohl auch aufgrund der Problematik, dass halt die Procs, die Kaskaden announced werden müssen, wohl ein bisschen einfacher aufzusetzen.
Klar. Klar, also das auf alle Fälle. Wie du gerade schon sagtest, das große Problem, was ich momentan noch sehe, ist, JAP wird von offizieller Seite 100% unterstützt. Zum Beispiel das Landeszentrum für den Datenschutz in Schleswig-Holstein hängt da auch mit drin, unterstützt das Projekt auch. Nur das große Problem ist, sie setzen zwar als Teledienst auf und unterliegen damit auch einer gewissen Rechtsprechung, dass sie zwar nicht unbedingt mitschreiben müssen, wenn es aber Verdachtsfälle gibt, müssen sie die Daten archivieren, sprich, du sprachst eben die Kinderpornografie an McFly. Also wenn zum Beispiel irgendwo wirklich der Verdacht besteht, dass ein User speziell auf kinderpornografisches Material zugreift oder sonst wie Mist macht, müssen sie, und das können sie leider auch, die Daten archivieren und damit dann am Ende rausfinden, wer das war. Und deswegen ist das Ganze mehr oder weniger eine Kompromisslösung als Anonymisierungsdienst gegenüber zum Beispiel, gegenüber irgendwelchen, die auf der Strecke sind, beziehungsweise gegenüber dem Dienst, auf den man zugreift, eignet es sich auf alle Fälle. Man muss allerdings im Hinterkopf behalten, es kann zurückverfolgt werden.
Was ja auch ein bisschen so einen Sinn macht, das Vorgehen der Polizei, oder was heißt Sinn, aus deren Sicht halt. Bei Tor ist, bei JAP ist es, glaube ich, eher so, wenn man sich die Kaskaden selbst aussucht, dass man da nach einer gewissen Zeit ein gewisses Muster zurückfällt. Nimm mal Berlin, Darmstadt, Frankfurt, immer schnell und geht klasse.
Ja gut, aber ich meine jetzt, wenn du die Serverbetreiber kennst, mehr oder weniger zum Beispiel, du hast eine gute Kaskade, du kennst vielleicht die Serverbetreiber, hat das auch Vorteile. Du weißt auch, wenn du die persönlich kennst, viele zum Beispiel sind aus dem Chaos-Umfeld, das muss man sagen. Der CCC sitzt auch im Projekt drin und betreibt einen eigenen JAP, eine eigene JAP-Kaskade. Dann, dann weiß man, wie die Leute mit den Daten umgehen. Es war auf dem Kongress, war mal ein Vortrag, da wurde gesagt, man beschränkt das aufs Nötigste. Also es muss der Antrag von den Strafverfolgungsbehörden muss richtig gestellt werden, dann wird man den erstmal selbst überprüfen und erst dann würde diese Überwachung und diese Archivierung der Daten eingeschaltet werden. Das heißt, sie haben von Vorfällen erzählt, man kann das leider im Alle nur so pauschal sagen, man hat von Vorfällen erzählt, wo halt jemand bei eBay übers Ohr gehauen wurde und Wut entbrannt bei den JAP-Leuten angerufen hat und die konnten dann auch nur mit den Achseln, mit den Schultern ein wenig zucken und am Ende sagen, für sowas können wir leider nicht die Archivierung anstellen, das geht nur mit richterlichem Beschluss.
Ja gut, dann hatten sie wenigstens so viel Verantwortungsbewusstsein auch, dass sie für so einen Käse das nicht mitgemacht haben.
Sie haben es zumindest erzählt, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es unter der Hand abläuft. Also die wirklichen Überwachungsverfahren funktionieren ja so, dass der Überwachte davon nichts mitbekommt und dass die Verfahren geheim ablaufen. Sonst macht das Ganze ja gar keinen Sinn. Von daher weiß man ja jetzt im Hintergrund nicht. Man muss, glaube ich, wenn man über Anonymisierungsdienste auch spricht, muss man auch zwangsläufig über Paranoia sprechen. Und ein wenig paranoid.
Sind wir doch alle hier. Martin ist gar nicht da. Okay, wir hören noch ein wenig Musik und unterhalten uns danach eine Runde weiter.
You'll see the light. the blind man shooting at the world, but it's flying, taking toll. If you've been bad, Lord, I bet you have, and you've not been here on my flying bed. Better close your eyes. I'll bow your head. Wait for me.
Ja, es gibt ja so manche Lieder, da steht man am Ende wirklich da und manche Lieder werden gehen nie zu Ende. Ja, ich möchte jetzt eigentlich mal erwähnen, dass ja heute auch was ganz aus einer ganz anderen Sicht was Bemerkenswertes ist, weil ein früherer Zera da ganz viel Mitmacher jetzt wohl wieder ein ganz viel Mitmacher ist, nämlich der Risk-Taker ist wieder im Studio, live on air.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Ja, hier ist mal wieder der allseits beliebte Co-Kommentator und Co-Moderator, Risk-Taker. Ich bin nur knapp anderthalb Jahre ausgefallen, wegen, ich würde sagen, einem kleineren Autounfall, den ich aber auch nur ganz knapp überlebt habe. Aber mich kann ja nichts davon abhalten, dass ich wieder schön hier weiter moderieren kann.
Ja, und jetzt, wo du wieder an deinem Arbeitsplatz bist, kannst du ja quasi gleich wieder anfangen. Wir wollten nämlich eigentlich jetzt weitermachen mit den Tor Hidden Services. Da wollte uns der Maddock was zu erzählen.
Ja,
fragst ihn dann leer.
Genau, ich umreiße das am besten erstmal kurz und dann kannst du ja ein bisschen fragen. Und zwar gibt es bei Tor die tolle Möglichkeit, dass ich nicht nur anonymisiert surfen kann, sondern auch anonymisiert, also nicht verfolgbar, Dienste anbieten kann. Und das funktioniert im Groben so, dass ich quasi, wenn ich meinen Dienst anbieten will, generiere ich einen Keeper, was ich quasi meinem Gegenüber schicke, mit dem ich kommunizieren will. Der schickt mir daraufhin eine Liste von zufällig ausgewählten Tor-Servern zurück, über die er kommunizieren könnte. Ja, dann verbindet er sich auf einen von denen, schickt mir eine Nachricht, ich verbinde mich dann auch mit dem und der Server bridge dann die ganze Connection und dann kann ich darüber zum Beispiel Dateien austauschen oder irgendwelche anderen Serverdienste anbieten. Ja.
Ja, was würdet ihr denn unter Serverdiensten verstehen? Also ich meine, da lassen sich ja bestimmt keine Sessions übertragen für SSH oder ähnliches.
Ja, doch, sowas zum Beispiel. Also per SCP kannst du kopieren oder ja per FTP Daten austauschen. Also machst quasi bei dir einfach einen Port auf und sagst, mit welchem Protokoll du drüber reden möchtest. Und der Port wird gebridged und der andere kann dann erreichen.
Also kann man Tor mit einer Art SOX4-Proxy ungefähr gleichsetzen?
Ja, so grob halt.
Ja, jetzt ja. Nur ja, so von den Außenstellen betrachtet. Jetzt ohne diese doch sehr ekligen Mithörerschaften.
Ja. Ah, da könnte man kurz zu sagen.
Also, quasi, ist es denn auch anwenderfreundlich gestaltet oder muss man da als entsprechender DAO, der nur vorm Rechner sitzt und mal schnell anonym irgendwelche Daten austauschen will, sich da erst lange mit beschäftigen?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe das leider selbst noch nicht installiert oder irgendwie getestet. Ich weiß nicht, ob McFly das schon auch noch nicht. Er schüttelt den Kopf. Ja, dann...
Ich habe es benutzt, aber auch wie immer ist es unter Tor ganz einfach. Du kriegst eine URL und klickst drauf. Also das ist vielleicht eigentlich, wir sind jetzt hier im Nerdradio, wo man normalerweise ja die ganzen technischen Details sich anguckt. Und wir sterben aber im Moment eigentlich das Problem, dass Tor so einfach ist, dass man sich da gar nicht groß mit beschäftigen muss, sondern es funktioniert einfach halt.
Ja, so genau. Das war, fällt mir auch gerade ein mit der URL. Und zwar bekommt, also dieses Keeper, den ich zugeschickt bekomme, wenn ich jetzt mit jemandem kommunizieren möchte, da muss ich quasi einen Hash drüber machen und das einfach in den Browser eintragen und .tor, glaube ich, dahinter hängen und dann funktioniert der Rest, sollte dann von selbst funktionieren.
Du brauchst noch Plugins dafür. Aber das Tor, das Prevoxy-Plugin, was beim, der Tor-Button, der sogenannte, der Mumzilla dabei ist, reicht vollkommen. Cooles Paket übrigens, sollte jeder drauf machen. Das ist auch auf dem USB-Stick vom Fibo drauf. Bei dem man sich da halt im Prinzip dieses Private Serve Ding da was halt reinsteckst und wirklich gleich danach kannst du dann anonymes surfen. Das benutzt halt dieses Tor und Privacy auch.
Genau, dieser tolle Privacy Dongle.
Genau. Also da ist halt im Prinzip ein Firefox, wo im Prinzip ein Debian-basiertes System drunter ist, wo dann halt einfach die Pakete Tor und Privacy installiert sind und wenn da nicht böse Manipulationen in deinem System sind, du hast dann halt wirklich so ein, also man kann über Radios immer schlecht zeigen, es ist halt wirklich einfach nur so ein Button unten in der Leiste, wo drauf steht Enable Tor. Da klickst du drauf und danach, wenn halt, was halt glaube ich schon die wenigsten machen, wenn ich dann mal mit einer Runde Traffic-Analyse beschäftigst, also wir hatten bei uns von einem Kryptologen so ein paar Studenten dabei, die dann so, ah, lass mal kurz mitsniffen und gucken. Die haben halt auch gesagt, sieht halt aus, als könnte es vernünftig gemacht sein. Die technische Beschreibung sieht ja so aus, als ist es vernünftig gemacht. Es ist halt sehr, sehr, sehr benutzerfreundlich, wie ich finde. Also man denkt immer so, komplett anonym verschlüsselt, kommunizieren, keiner kann es mitkriegen, es muss doch sehr kompliziert sein eigentlich von der Technik, aber Tor besticht wirklich dadurch, dass es echt sau einfach ist. Also ja, alle Sachen, die ich da gesehen habe, das Aufsetzen eines Servers mit dem Tor-Daemon da, das dauert echt 5 Minuten, das einzige Problem, was du danach hast, ist Traffic und dass alles auf deiner Kiste ein bisschen lahmer wird. Wenn du dich nicht als Exit-Node bezeichnest, sondern nur als Entry- bzw. Middle-Node, hast du auch keine rechtlichen Probleme groß zu erwarten. Also sind ja überwiegend Exit-Node-Server beschlagnahmt worden. Aber sonst ist relativ cool. Also geht halt absolut stressfrei. Verbraucht nur deine gesamte Bandbreite, die du zur Verfügung hast. Das ist eigentlich das Einzige, was passiert. Aber effektiver als ein BitTorrent.
Ja, ich denke auch, das ist der Grund, warum das so erfolgreich überhaupt ist, weil es halt eben so einfach ist und so in 5 Minuten mal schnell zu machen ist. Weil selbst der faulste Nerd kriegt es damit aufgesetzt.
Ja, echt, kannst du Leuten 2 Zeiler pipasten, wo sie sich Tor installieren für ihr Debian und dann sagst du nochmal, und jetzt gibt man noch die Extension, das ist die URL, da klickst du drauf, jetzt klickst du unten auf Enable und jetzt sind wir TCP-Session-basiert sicher. Das Privoxy versucht noch, die DNS-Sachen ein bisschen sauber zu kriegen. DNS funktioniert ja prinzipiell auch über TCP, nicht über UDP. Und im Großen und Ganzen funktioniert das dann auch meistens, wobei sämtliche Literatur, was ich dazu sagen gelesen habe, sagt halt, ist halt immer, soll man vorsichtig sein, es wäre der Punkt, wo es rausliegt, wenn.
Ja, was ich auch gelesen habe, deshalb muss ich aber sagen, habe ich nur ganz grob gelesen. Es gibt wohl eine Attacke über den ClockSQL, Screw herauszufinden, wo der Rechner steht, da sich irgendwelche Temperatur gegeben, irgendwelche Zeiten und Timestamps ändern und man da mit genug Traffic sagen kann, innerhalb von, weiß nicht, 50.000 Rechnern sind das die 5.000 und wenn ich das länger beobachte, kann ich sagen, das sind die 200 und dann ist das genau der Rechner.
Ja, also was ich halt bisher mitgekriegt habe, ist das Effektivste noch die Timestamp-Attacke, die halt die Jungs in Boulder in Colorado in Amerika da rausgefunden haben, was halt im Prinzip daraus funktioniert, dass alle Uhren auf allen Computern nicht sonderlich synchron und präzise laufen. Aber auch da habe ich, wie der Artikel sagt, lässt sich das Risiko zumindest minimieren, indem du halt zumindest 50 Uhr Zeiten, das sprich halt einen NTPD. Jo. Wir möchten nochmal zu Anrufen aufrufen von Leuten, die uns sagen wollen, was für ein Blödsinn wir heute alles reden, wo heute die Sendung des Jahres dazu ist, wo ihr das möglicherweise auch dürft und vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht. Ah, das ging ja schnell. 06151 87 00100 ist dafür nämlich die Rufnummer, unter der ihr uns alle erreichen könnt. Und wo er dann heute über unsere Inkompetenz zu Beginn der Sendung, unser beschissenes Netzwerk und zu den sämtlichen restlichen Sachen halt darüber reden könnt. Wen haben wir da in der Leitung?
Ja, der Urs ist an der Leitung.
Hallo, hallo Urs. Hallo. Moin. Ich wollte ein bisschen was zu Hidden Services erzählen, denn ich habe das schon mal ausprobiert in beide Richtungen, sowohl Hidden Services benutzt als auch selber mal einen Hidden Service aufgesetzt. Und ich finde, an der Stelle ist es genauso einfach wie alle anderen Sachen bei Tor auch, wie ihr schon gesagt habt. Man fügt zwei Teile in die
Konfigurationsdateien. Urs, ich muss dich mal kurz unterbrechen. Ja. Magst du noch Martin reinrufen? Mhm. Also wir haben heute wirklich die Pest am Arsch. Wir haben ein tierisches Brummen auf dem eigenen Telefon und wir können dich nicht aufs andere Telefon umlegen, weil es ein Mischpulttelefon ist. Wir können nur auflegen oder abheben. Ja. Und deswegen müssen wir dich jetzt mal kurz auf den anderen. Ruf gleich nochmal kurz an. Okay.
Ja, das ist ja wirklich heute bemerkenswert. Ja.
Hoffentlich kann Urs uns auch noch ein paar Sachen erzählen über eventuelle Ansprüche, die da irgendwelche eigenartigen Geheimdienste an Anonymisierungsdienste anstrengen. Also.
Was meinst du damit?
Also man hat da etwas gerüchteweise gehört. Ich kenne da jetzt keinen Nachrichtendienst, dem man vertrauen könnte in der Richtung. Aber also gerüchteweise habe ich das so gehört, dass der deutsche Bundesnachrichtendienst ja doch sehr extrem gegen diese anonymen Dienste ist, weil da kann ja jeder ansprechend das veranstalten, was er möchte und dann kann er nicht gefunden werden, was er da macht. Ja, und das ist halt sehr gefährlich. Und deswegen hat der BND sich da hingesetzt und hat gesagt, okay, wir sind gegen Anonymous für die ganze Welt. Also für alle anderen. Aber im Prinzip ist dann noch der Punkt, dass der BND selber sagt, unsere Mitarbeiter müssen aber anonym bleiben und die sollen diese Dienste einsetzen. Also irgendwie ist das schon ein ziemlicher Zwiespalt.
Also ja, dass die dagegen sind, das ist ja wohl kein Wunder. Wir hören jetzt wieder das Rauschen von Urs. Urs, kannst du uns verstehen?
Ja, ich verstehe euch. Brumme ich immer noch?
Ja, du brummst total. Irgendwie haben wir heute die Pest am Arsch. Ja, das Studio ist...
Es könnte daran liegen, dass ich aus Großbritannien anrufe und dass irgendwelche Telefonsysteme dazwischen schlecht sind, aber
Ja, dann versuch doch einfach mal dich, ne, da bin ich definitiv auch noch drauf auf als Rückkopplung. Dann versuch doch mal darüber was zu erzählen.
Also genau, Hidden Services. Aufzusetzen geht, wie ihr schon gesagt habt, genauso gut und einfach wie das Tor selbst aufzusetzen. Man halt irgendwie zwei Zeilen in seine Konfiguration dazu, die sowieso schon drin stehen, die man eigentlich nur auskommentieren muss. Und dann hat man diesen Hidden Service, der wird automatisch im Tornetz announced. Also der eigene Server sagt dann Bescheid bei einer Handvoll von Servern, hallo, wenn mich Clients erreichen wollen, mögen die bitte bei euch Bescheid sagen und werden dann zu mir weiter connected. Man selbst ist also nicht direkt erreichbar, sondern nur irgendwo in dem Tornetz drin, irgendwelche Knoten sucht man sich aus, die dann einen erreichbar halten. die natürlich auch erst noch über einen Weg durch das Netz mit einem verbunden sind. Also die Knoten im Netz wissen nicht, wer man ist, und der Client, der zu einem connected, weiß sowieso nicht, wer man ist. Und dann kriegt man eine so eine kryptische URL, da steht dann irgendwas 6SXZVR bla, so ein langer Hexstring, .onion, nicht .tor, sondern .onion, über den man dann erreichbar ist. Und wenn man das jetzt mal ausprobieren möchte, dann kann man ins Hidden Wiki gehen. Das ist ein Wiki, das selber als Hidden Service im Tornetz läuft. Da kann man irgendwie nachgoogeln. Die URL davon ist auch so ein langer Hexstring. Und den kann man sich nicht merken. Dann kann man aber, kriegt man, glaube ich, bei Google als ersten hinten Link hin, als ersten Hit. Und da sind eine ganze Menge lustige Sachen verlinkt. Also einmal so Webseiten, in denen potenziell, also Dokumente veröffentlicht sind, die man potenziell nicht offen im Netz haben möchte, irgendwelche Regierungen oder Unternehmen. Dann gibt es ein verstecktes IRC-Netzwerk, das hauptsächlich aus Leuten besteht, die anonym idlen, aber wohl auch irgendwelche Inhalte hat, die man nicht in öffentlichen IRC-Netzen haben möchte. Da hatte ich nur mal kurz reingeschaut, weiß ich nicht genau. Ja, und lauter andere Dinge. Es gibt dann auch noch irgendwie einen Jabber-Server, der anonym läuft, und verschiedene Remailer, die dorthin Interfaces haben. Das Ganze funktioniert halt, wenn man das einfach nur als Client benutzen will, genauso wie normales Webbrowsen. Man gibt halt dann diese hässliche Onion-URL in seinen Browser ein, und es dauert etwas länger als normale Zugriffe auf normale Seiten, aber man kann dann völlig anonym, selber völlig anonym und auch für den Server völlig anonym Daten austauschen und beliebige Services.
Urs, da möchte ich dich jetzt mal kurz unterbrechen. Mhm. Also du hast gerade gesagt, es gibt da Remailer. Mhm. Ist das nicht so, dass dann immer diese Exit-Notes auf den lustigen Blacklists landen von den Maildiensten? Also ich meine, dann kommen ja die Mails eh nicht an, wenn man darüber verschickt.
Das weiß ich nicht genau, das habe ich mir noch nicht angeschaut, ob diese Dinger tatsächlich funktionieren. Aber auch da gibt es ja so Systeme wie, Mixmaster, wo man dann nochmal auf einem ähnlichen System aufbauen wie Tor die Mails hin und her sendet und dann bei vielen Exit Nodes rausspuckt. Kann durchaus sein, dass die dann relativ schnell in den Blacklisten auftauchen, ja. Weil das natürlich eventuell auch Spammer nutzen möchten. Das ist ja immer das Problem, gerade bei Mail, bei Verschleierungstechnologien. Aber es gibt halt auch viele Services, bei denen das sehr sinnvoll ist. Wie gesagt, zum Beispiel das IRC-Netzwerk. FTP, was ihr eben genannt habt, geht nicht über Tor, weil FTP ja nicht nur eine einzelne Verbindung aufmacht, sondern auch noch einen Rückkanal, um Daten zu übertragen. Und wenn man diesen Rückkanal aufmacht, kennt einfach das FTP-Protokoll intern nicht die Tor-Netzstruktur und will einfach dann auf irgendeine IP connecten, die dann meistens dann wohin zeigt.
Das geht nur mit Passive FTP, die sie sowieso das über eine Connection noch machen. Das ist ja manche, was Firewalling auch brauchst.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, ich hatte mal irgendwie, ich weiß nicht mehr, das war irgendeine Story, die mal auf Slashdot gepostet war, mit einem Keylogger in Dell Notebooks. Weiß ich nicht mehr, ist so ein Weilchen her, hatte ich mir überlegt. Das wäre doch mal was, wo ich mal probehalber einen Service aufsetzen könnte, und hatte das dann auch mal für ein paar Tage in den Wiki verlinkt. Und es griffen auch tatsächlich relativ viele Leute drauf zu. Also wenn man so einen Hidden Service aufsetzen möchte, um Dokumente anonym zu veröffentlichen oder seine Regierung zu verpfeifen oder so etwas, dann kann man das in dem Hidden Wiki tun. Und es wird tatsächlich offenbar auch viel gelesen und viel angeklickt. Das, was ich dann da reingestellt hatte, stellt sich nach einigen Tagen als Fake raus, haben es wieder rausgenommen. Aber ich hatte das auf jeden Fall ausprobiert und es funktioniert sehr, sehr einfach und ziemlich zuverlässig. Man muss dann natürlich noch weiterhin darauf achten, dass nicht irgendwie der Webserver, den man dann da benutzt, noch weitere Informationen über einen raussendet. Wenn man da jetzt natürlich seinen Hostnamen gleich mitsendet, dann ist die Anonymität wieder weg. Das ist ja immer noch so die andere Geschichte bei dem Tornetz. Nur weil die IP versteckt ist, heißt es noch lange nicht, dass man nicht auf andere Art und Weise rausfinden kann, wer jetzt sich hinter diesem Tor-Benutzer versteckt.
Ja. Okay, wunderbar, Urs. Wir bedanken uns. Ich nehme dich mal wieder ein bisschen runter, weil der Sound hier ein bisschen echt stinkt. Sonst würde ich mich gerne noch sehr viel länger mit dir unterhalten. Wir machen jetzt mal wieder Musik. Dankeschön zu dir da oben nach .uk. Und ich hoffe, wir sehen dich mal live in einer der nächsten Sendungen hier.
So beim Easter Hack, vielleicht in der nächsten Sendung wäre das dann ja schon. Bin ich dann auch vielleicht wieder in Deutschland.
Ja, dann komm mal direkt vom Easter Egg hier vorbei und fahr damit sonst zusammen aufs Easter Egg.
Ja, fahren wir mal.
Okay, tschüss. Okay,
kommen ein paar Megabytes von McFly.
megabyte, megabyte, one more, one more, megabyte memory. Megabyte, 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 one more, one more, megabyte, megabyte for me. Megabyte, 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 one more, one more, megabyte memory. Megabyte, 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 one more, one more, megabyte for me.
Ja, wie Bill Gates schon gesagt hat, niemand wird jemals mehr als 640 Kilobyte Arbeitsspeicher brauchen.
I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you. when I wake up. Yeah, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, yeah, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. If I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. And I would walk 500 miles and I would walk 500 miles to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door when I'm working. Yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When I come home, yeah, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. When I'm lonely, well I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, yes I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, yes I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yeah I know I'm gonna be the man who comes back home to you. I'm gonna be the man.
Ja, da sind wir wieder. Ja, uns wurde berichtet, dass wir draußen in The Wild gar nicht so am Rumbrummen waren, wie wir uns hier im Studio gehört haben. Und zwar vermutlich, weil wir mittlerweile rausgefunden haben, dass da noch ein 50-Hertz-Filter irgendwann mal jemand Schlaues eingebaut hat, der Ahnung von Audiotechnik hat. Und deswegen die uns über Antenne hören, die haben das 50-Hertz-Brummen nicht gehabt, was uns mal wieder Schlussfolgerungen ziehen lässt für die Art und Weise, wie wir unser Netz hier wohl, glaube ich, bauen sollten.
Elmar, du solltest das 50-Hertz-Brummen wenigstens korrekt bezeichnen. Fachmänner benutzen Fachausdrücke. Das war die Masseschleife.
Ja, gut, wunderbar. Wir werden uns also trauen, weiter ihr Studiogäste hier anrufen zu lassen, rufen deswegen dazu auf, dass ihr uns weiter anruft unter der 06151
87
00
100.
Wunderbar. Und bis dahin spielen wir jetzt erstmal kurz keine Musik, sondern unterhalten uns mit Cricket zum Thema Freenet, was noch ein Anonymisierungssystem ist.
Also ich dachte, es wäre ein IPSP, also so ein Internet Service Provider Mensch.
Cricket, ja, was ist denn das hier, jetzt? Hier in Deutschland ist das, glaube ich, auch ein ISP. Freenet ist ein virtuelles anonymisiertes Netz. Das heißt, man kann an dieses Netz Anfragen stellen und bekommt die Antworten zurück, aber keiner weiß, wo die Anfrage hergekommen ist und keiner weiß, wo die Antwort zurückgegangen ist. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Jemand stellt Informationen ins Netz. Daraus wird ein eindeutiger Hashwert gebildet. Man kann diese Informationen über diesen Hashwert wieder abfragen. Das ist sehr praktisch, weil... Tja.
du kannst vielleicht mal Informationen etwas erläutern. Also sind das wie bei Tor die SOX5-basierten IP-Dienste, dass man wirklich jegliche Server drüber fahren kann, oder sind es nur HTTP-Geschichten, dass man nur Webserver fahren kann, oder ist es mal was ganz Außergewöhnliches, nämlich ein Gopher-Anonymisierungsdienst, oder was gibt es denn da zum Beispiel?
Also im Wesentlichen ist es eigentlich eine verteilte Datenbank, so wie ich das verstanden habe. Ich habe es leider selbst noch nie probiert. Ich habe nur viel davon gehört und gelesen und finde es sehr faszinierend. Es ist tatsächlich so, dass man Informationen ins Netz stellen kann, ohne einen eigenen Server betreiben zu müssen, weil die Informationen verteilen sich im Netz automatisch. Das heißt, wenn man selbst einen Freenet-Node betreibt, was man als Client, glaube ich, sogar automatisch tut, dann cached man Inhalte von anderen Leuten auf der eigenen Platte, die sind aber verschlüsselt, sodass man gar nicht weiß, was man cached. Und Informationen, die sehr oft abgerufen werden, werden auch auf mehreren Nodes gecached. Das ist keine Ahnung, wie nennt man das? Most recently used. Also Informationen, die dann auch selten abgefragt werden, die fliegen dann auch irgendwann aus dem Netz raus.
Sprich, es ist kein anonymes Netz, um für mich als Client durch die Gegend rumzusurfen und bekannter Dienste anonymisiert als Client anzurufen, sondern mehr so ein, ich habe so mein anonymes Lager, was ich ins Internet tue, so hier, woran mich das auf erstes erinnert, ist halt den Film Hackers mit Kevin Mitschnick, der halt Daten irgendwo ins Netz speichert, so in unbekannten geheimen Stellen.
Ich würde eher sagen, das ist eine Möglichkeit zu publizieren, ohne dass man seinen Namen bekannt geben muss.
Ja, also kein Client-Dienst zum Abrufen, sondern mehr so, ich würde es eher bei Tor mit Hidden Services vergleichen.
Ja, es ist ganz ähnlich. Nur, dass es halt tatsächlich auch keinen Server gibt, der das anbietet, sondern selbst der Server ist anonymisiert. Das heißt, man kann diese Dokumente nicht aus dem Netz löschen.
Kann man das denn überhaupt bei Dokumenten?
Ja, in dem einen Fall müssen es halt viele Anwender immer wieder ins Netz hochladen, und bei Freenet wird es automatisch, solange das Dokument interessant ist, automatisch verteilt wird.
Katja würde sich bestimmt wundern, wenn man Informationen wieder aus dem Netz holen könnte, oder? Erinnerst du dich an die Dame, die ein Spiel haben wollte auf What the Hack?
Nicht wirklich, zumal ich nicht auf der What the Hack war.
Ah, das ist, glaube ich, auch danach umgegangen. Es gibt so einen Film von einem Mädel, die ziemlich betrunken war, What the Hack, mal auf die Idee gekommen ist, dass sie Teil ihres Körpers zur Schau stellen würde, wenn jemand ihr ein bestimmtes Spiel besorgen könnte, was sie dann mit Videos, also natürlich sofort seinen Weg auf Internet gefunden hat. Das war nur zum Lacher, kann man sowas überhaupt löschen.
Was vielleicht noch eine interessante Eigenschaft von dem Freenet ist, dass wirklich jede Dokumentenversion eindeutige ID hat. Wenn, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Dokument einstellt, wie ich baue mir eine Bombe aus einem Handy, was Nokia öfters tut mit ihren Akkus, dann bekommt dieses Netz einen eindeutigen Key, und wenn man dieses Dokument verändert, dann hat es einen ganz anderen Key. Also das heißt, wenn man einen Key bekommt und den abruft, bekommt man genau ein bestimmtes Dokument und nicht wie bei einer URL im World Wide Web, dass man an jedem Tag ein anderes Dokument bekommt. Halt.
Ja, quasi so eingebautes CVS.
Ja, das hat sich ja auch geändert. Ist ja für das System wahrscheinlich ein komplett neues Dokument. Also MD5 ändert sich ja auch, wenn du Dokumenten änderst.
Ja, genau. Ja, und das wird zufälligerweise auch genau nicht über MD5, aber über SHA-1 gemacht. Was ja naheliegend ist. Ne?
Choose your private hash solution hier.
Ja.
Hast du auch ungefähr mal erforscht, wie die Bandbreitennutzung aussieht? Ist es ähnlich wie bei Tor, dass man jetzt da seine komplette eigene Bandbreite zur Verfügung stellt, wenn man dann Node ist? Und wenn jeder Client ein Node ist, ist es natürlich ziemlich hart. Oder ist es eher so wie Yap, dass man da so ab und zu mal ein bisschen weiterleitet, aber nicht alles. Also ist da irgendwas publiziert in der Richtung?
Kann ich jetzt keine hundertprozentige Aussage drüber treffen. Allerdings ist der Routing-Algorithmus einer der eigentlich der Kern des gesamten Protokolls. Und sie wären dumm, wenn sie dann nicht das drauf Rücksicht nehmen würden. Also muss man automatisch. Also
ja, es ist halt nur in in den DSL für solchen Ländern ist es ja wirklich problematisch, da ein halbwegs vernünftiges Netz auf die Reihe zu kriegen, weil unsere Upload-Raten ja einfach viel zu niedrig sind im Vergleich zu den Downloads.
Ob es lang genug SDSL-User dazwischen sind, passt es doch noch, oder?
Genug ist halt genau das Stichwort. Es müssen halt wirklich eine große Menge an Usern sein, die da in dem Bereich auch entsprechend das komplette Anonymisierungsprojekt fördern wollen.
Ja, Bandbreite ist ja überall das Problem. Also bei Tor hast du ja genau das Problem. Also du kannst bei Tor zwar schon einstellen, wie viel Traffic du brauchst oder wie viel Traffic du verwesen willst, aber Entschuldigung. Aber wenn du da halt keine Traffic-Grenze reinhaust, dann bist du ganz schnell bei krassen Übermengen von Also JTB hat ja mal einen Tor-Server betrieben, der dann Traffic-Analysis ein bisschen mehr gemacht hat. Der hat ja gesagt, dass es gar kein Problem ist, wenn du aufpasst, dass du halt so in der Woche so ein paar Terabyte dir schnell rausgehen. Und wir haben uns in der Uni ja auch mal einen Tor-Server angeschaltet ohne Begrenzung. Da wurde uns sehr schnell gesagt, so, Jungs, wir wissen nicht, was ihr da macht, aber schaltet es bitte wieder ab. Also das war...
Ja, deswegen war es genau gerade bei diesem Freenet-Dienst sehr interessant, weil wenn jeder Benutzer, jeder ja auch gleichzeitig ein Client ist und jeder Client auch gleichzeitig ein Serverdienst ist, ist halt dann doch die verwendete Bandbreite ein wichtiger Aspekt, weil ich meine, bei Tor zwingt es ja jeden Client nicht unbedingt, seine Bandbreite zur Verfügung zu stellen.
Ja, bei Tor ist das ja sogar gar nicht ein Effekt. Du nutzt die Bandbreite von Leuten, die das andere Leute zur Verfügung gestellt haben. Aber bei einer Dreierkaskade bist du ja jeweils Incoming, Outgoing. Hast ja im Prinzip den sechsfachen Traffic von dem, was du zu Hause hast. Also willst du Leute ärgern, spiegel die mal kurz ftp.ccc.de und so ein Krempel. Und das ist, glaube ich, so eher eins der Probleme. Ich meine, Traffic heutzutage gerade bei Servern oder so, bei Hetzner oder so, kann man sich nichts anderes zu sagen, als es wird wesentlich schneller, billiger, als das Mouchelons die Traffic, also die CPU-Leistung hochschraubt, was ja, glaube ich, auch ein Problem für die NSA ist, was ich mal gehört habe. Aber ja, das ist ja wohl eins der wesentlichen Probleme, dass du halt echte Traffic-Probleme hast oder es ist lahm. Wen haben wir da?
Noch haben wir gar keinen. Der Patschke wird uns gleich was erzählen, aber wir spielen vorher noch ein bisschen Musik, würde ich sagen.
Okay, dann können wir das doch mal testen, ob das mit dem Brummen so ist.
Ja.
Ja, dann spielen wir doch mal ein bisschen Musik. Kautika, spielst du mal ein bisschen Musik?
Some dreams were meant to
Ja, wir haben schon wieder einen Telefonanrufer. Nachdem der letzte Anrufer, oh, wir haben keinen Brummen, es lag an seiner Leitung. Nachdem der letzte Anrufer aus Schottland gewesen ist, aus UK, haben wir jetzt den nächsten Anrufer, der aus Albuquerque, New Mexico in Amerika anruft.
Ja, hier ist der Petschke. Nach dem Urlaub konnte ich mich irgendwie nicht lumpen lassen und musste mich auch mal melden und ich habe noch ein paar Sachen zu Tor.
Ja, dann erzähl doch mal.
Ich mach mich mal leiser hier. Ich bin jetzt seit etlichen Monaten hier in den USA und nachdem ich das Netz hier als gelinde gesagt feindlich betrachte, habe ich beschlossen, als ich hier ankam, nur noch über Tor zu surfen. Mach das jetzt seit 6 Monaten, so irgendwie alles, was ich im Netz mache, über Tor. Eine sehr interessante Erfahrung, das hat bis vor einem Monat auch sehr gut geklappt, so Latenzzeiten 1-2 Sekunden, damit kann man gut leben, aber in den letzten paar Wochen ist es hochgeschnellt auf 10-30 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, was sich im Tornetz geändert hat, aber das ist teilweise ein bisschen nervig. Was so hilft, ist irgendwie so 10 Tabs aufmachen und dann so, wenn das erste geladen ist, kann man das lesen und bis man das dann gelesen hat, ist auch das zweite da. Das hilft. Eine zweite Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, Google ist alles andere als torfreundlich. So jede, keine Ahnung, 5. Suchanfrage so auf Google wird beantwortet mit du siehst aus wie ein böser Spybot, wurmverseuchter Computer oder irgendwas. Authentifizier dich doch bitte mal und dann ist da so ein nettes Captcha, wo man irgendwie 6 Buchstaben abtippen muss und wenn man Glück hat, darf man weiter und wenn man Pech hat, sagt er dann, nö, ich mag dich halt doch nicht. Das ist so ein bisschen doof, zumal Google schon so ein bisschen zum Evil Empire geworden ist und man nicht unbedingt immer den als zeigen will und deswegen Google über Tor ansurfen eigentlich schon ganz lustig ist. Außerdem sieht man dann über mal wieder, in wie vielen Ländern Tor, Google vertreten ist, weil man jedes Mal eine andere Google-Seite kriegt. Also da wechselt man schon lustig zwischen Google Hongkong, Google, keine Ahnung, Tschechische Republik, Google UK und Google.com hin und her, weil der Google ja versucht rauszufinden, woher man gerade kommt.
Ja, die berühmte Google-Lokalisierung. Ja, Netz ohne Google ist schon doof, ne?
Ja. Das ist interessant.
Aber der Rest geht?
Ja, funktioniert ansonsten relativ gut. Das ist echt amüsant. Dann noch eine kleine Anmerkung. Firefox 2.0 sollte eigentlich SOX 4A-Proxys endlich sauber sprechen. Das heißt, man kann den direkt mit dem Tor-Server reden lassen und braucht nicht mehr unbedingt Privoxy dazwischen. Das habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich Privoxy ganz nett finde, weil der auch gleich noch so irgendwie AdWare blockt. Aber also im Prinzip sollte es jetzt auch ohne Privoxy drin gehen. Genau. Und ich hatte noch irgendwas Drittes, aber das habe ich jetzt gerade vergessen.
Telefonierst du eigentlich gerade über Tor?
Nein, ich telefoniere nicht über Tor. Ah, genau, guter Punkt. Es gibt noch was Nettes anderes, was über Tor geht, und das ist Nmap. Es werden ein paar Leute lachen, aber das funktioniert wirklich, solange man keine Stealth-Scans besucht, sondern ganz einfache, dumme, altmodische TCP-Connect-Scans macht. Funktioniert wunderbar über Tor, ist ein kleines bisschen langsam, hält sich aber in erträglichen Grenzen eigentlich und damit kann man dann auch irgendwie ohne Ärger zu kriegen wunderbare Spielchen spielen, wie ich versuche 100.000 zufällig ausgewählte IPs zu scannen und guck mal, bei wie vielen Port 80 offen ist und welche Sachen sich da so melden und so ein bisschen Statistiken zu machen. Damit kann man unter anderem rausfinden, was so die beliebtesten Kabelmodems in der Türkei sind.
Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt habe ich noch mal eine Frage zu dem Privoxy. Und zwar habe ich gelesen, dass der wohl auch noch irgendwie was anonymisieren soll oder kaschieren soll. Weißt du da irgendwie weiteres?
Der schmeißt zu viel. Ich weiß gewisse Informationen, die der Client normalerweise mitsendet, raus. Also im Extremfall kann man sogar einstellen, dass der die Browser-Identifizierung rausschmeißt und Default lässt er die drinnen. Das heißt, da steht dann wenigstens noch Mozilla und Linux drinnen, aber das könnte man sogar auch unterdrücken. Aber da werden etliche Sachen aus der HTTP-Anfrage rausgescrubbt, wie ein HTTP-Server ansonsten mitprotokollieren würde. Insbesondere schmeißt der Proxy-Header raus. Also wenn Proxy eine Anfrage weiterleitet, schreibt er normalerweise in Header rein, ich hätte jetzt gerne diese Seite und übrigens, ich frage an, als Dienst für folgende IP. Und diesen Eintrag würde Proxy zum Beispiel rausmachen. Bei einem sauber gut konfigurierten Browser sollte das allerdings nicht so dringend nötig sein.
Ja, jetzt überlege ich gerade, was kann ich da noch fragen? McFly, hast du noch eine Idee? Was hast du in weiteren Diensten benutzt über Tor? Benutzt du Tor über IRC?
Habe ich probiert, das Gateway, das ich probiert habe, war allerdings deutlich zu instabil. Deswegen habe ich das wieder aufgegeben. Das werde ich allerdings, wenn ich Zeit habe, nochmal ausprobieren. Es gibt in diverse Netze, also in diverse normale Netze rein, zum Beispiel Freenode auch Gateways. Das heißt, man kann dann irgendwie anonymisiert auf Freenode zugreifen, so dass dann nicht erkenntlich ist, von wo aus man auf Freenode zugreift. Und daneben gibt es die von Urs schon erwähnten komplett versteckten IRC-Netze, die komplett innerhalb von Tor liegen, die man also von außen gar nicht sieht.
Jo. Ja, also ich kann halt sagen, dass ich benutze halt Tor für IRC, aber bei 2600 bzw. im Hackend-Netz sieht man es halt, dass halt die Tor-Exit-Nodes halt gerne abused werden und deswegen meistens in der Ban-List stehen. Hast du das Problem mit anderen Diensten irgendwo, dass manche sagen, nee, mit dir rede ich nicht, weil du bist Tor und Tor wird zu viel abused?
Google ist da echt der einzige Dienst, wo ich reproduzierbar diese Erfahrung gemacht habe. Und ich weiß, dass es bei Freenode einige Gateway-Nodes gibt, die ganz explizit supported sind und die deswegen auch wohl nicht gesperrt werden. Da fängt man sich dann höchstens einen Killban ein auf diesen Nickname, aber da wird dann nicht der ganze Node runtergenommen, weil die Leute wissen, das ist ein Gateway. Das finde ich sehr nett von den Freenode-Leuten eigentlich.
Okay. Möchtest du noch wen grüßen?
Ja,
die ganz klassische Radiofrage. Und möchtest wen grüßen?
Ja, natürlich. Ich möchte die Würzburger Nerdgang grüßen, die ja zurzeit irgendwie quer über die Welt verstreut ist. Und ein nettes Winken an Gregor und all die anderen, die zurzeit bei der Hackers Away in der Schweiz sind und sich da gerade amüsieren.
Ja, na, das sind die Schweine. Wir sitzen hier im Studio und sind da nicht. Und die sind heute schon so gefahren, dass wir nicht mitkommen konnten, weil wir noch Radio machen mussten. So eine Schweine.
Ja, haben nicht auf euch gewartet. Böse, böse da.
Nee, aber die sind voll drei Stunden hier durchgefahren.
Die amüsieren sich schon gut.
Ja, ich bin ja Invalide. Ich muss mich ja fahren lassen zurzeit eigentlich. War ja sehr nett. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und Hoffnung, dass ihr uns da drüben unten hört und all unsere technischen Probleme mal überseht. Und wir grüßen mal darunter, die vermutlich jetzt aus dem Channel EOF, die überwiegend die meisten da rumhängen. Jo, bedanken uns bei dir und hoffen ja eigentlich jetzt mal einen Anruf dann aus der Schweiz, nachdem wir jetzt halt schon UK und New Mexico hatten.
Ja, China fehlt noch. Ne?
Für euch ist das dann 4-9 als Vorwahl, ne? Also dann halt nach der Landesvorwahl für Deutschland 6151
87
00
100.
Genau. Und bis dahin hören wir noch ein bisschen Musik, während wir die ganze Zeit hintereinander uns noch mit unterhalten und bla 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 bla. Wir hören jetzt einfach Musik.
Ja, Musik.
Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? Ever took my life tonight? Chances are that I might. Mutilation out of sight. And I'm contemplating suicide.
people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddy. She made a little speech then. All she tried to make me say when she had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, 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 wonder.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually me and a friend sort of drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now.
Yeah, I knew you'd be surprised.
Thank you. she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast.
Ja, wir erwarten jetzt gerade einen, deswegen geht es halt noch nicht gleich weiter mit dem Thema, wir erwarten gerade noch einen Anruf, den wir anrufen müssen, wie das halt häufiger so ist. In guter Tradition werden wir heute keinen Anrufer aus Darmstadt haben und auch keinen, der aus Deutschland anruft, was uns jetzt bei der hier konfigurierten Telefonanlage zu ein paar Tricks zwingt, vermutlich. Wir werden gleich angerufen aus der Schweiz von den ganzen Jungs, die da sind, uns jetzt wahrscheinlich zuhören. Und hören so lange gleich nochmal eine Runde Musik. Danach geht's weiter mit einem Telefongespräch aus der Schweiz. Und danach unterhalten wir uns noch über das, was ich noch vorhin angekündigt habe, Hackint. Noch ein Irknet? Wir brauchen das.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.
Dude.
Ja, wir machen jetzt mal angesichts der fortgeschrittenen Stunde was, was ich total ungern mache, nämlich ein Lied mittendrin rausnehmen, weil das macht man nicht. Und dafür nehme ich jetzt mal einen Telefonanruf aus der Schweiz.
Hey, der redet über uns.
Hallo, seid ihr da?
Ja. Nein. Ja. Hallo.
Hallo. Nein, sie sind nicht da. Ja, sie sind uns verloren gegangen. Das ist immer doof.
Oh nein, ich gehe noch kurz rein.
Ah, da sind sie. Ah, jetzt seid ihr wieder da.
Sind wir schon alle da?
Ja, genau. Hallo Schweiz, hallo Thälmich.
Halli, Hallöchen, Deutschland, da drüben.
Na, wie geht's euch?
Uns geht's hier eigentlich ziemlich gut. Wir hören gerade Zira da.
Mit Zeitverzögerung.
Genau. Und wir versuchen jetzt irgendwie schnell genug das Telefon wegzuhalten, dass wir noch eine Rückkopplung hinkriegen. Aber
wie sehr habt ihr alle Spaß da unten?
Es ist sehr lustig hier, vor allem wenn man sich selber gleich hört, wahrscheinlich. Wir haben hier gerade irgendwie 1, 2, 3, 4 komische Nerds neu begrüßt, die gerade im Zickzack durch die Schweiz gefahren sind. Und nebenbei sind wir schon dabei, irgendwie flüssig Hasch hier zu rauchen. Oder zumindest tun wir so, als ob. Ansonsten hier auf dem Hackers Away kann man wunderbar durchhängen. besonders blau. Den üblichen Verdächtigen ist auch das Keksal hier. Das Keksal ist allerdings ein bisschen inaktiv im Moment.
Ist eitel.
Joa.
Keks eitelt im Hintergrund.
Der Keks eitelt im Hintergrund.
Ja. Ja, hört sich ja sehr lustig an allgemein. Was macht denn ihr sonst noch außer eilen, kiffen, Drogen konsumieren und Alkohol saufen?
Ich habe es gerade akustisch nicht ganz verstanden. Wir sind hier im Ausland, das Mikrofon ist ein bisschen schlechter.
Was macht denn ihr außer kiffen, andere Drogen konsumieren und Alkohol trinken?
Also,
ach, ist gar nicht losgegangen bei euch.
Also, das ist schwierig. Also, im Moment. so neben möglichen Massage und komischen Drogentechniken sind so ein paar kleine Vorträge geplant und ganz wichtig, Naturkontakt. Wir sind hier nämlich so ein bisschen...
Überfordere sie nicht.
wir sind hier nämlich so halb auf dem Lande und es gibt sicherlich ziemlich interessante Experimente, ob Mann oder Frau oder Nerd versteht, was ein Baum ist.
Ja, ihr seid im Naturlevel irgendwo, ne? Mitten in der Schweiz, Hochgebirge-Level.
Genau. So mit Hügeln und Bergen und allem drum und dran. Und heute ist ja eigentlich sozusagen Tag 1 und Tag 2, also heute ist sozusagen der Eintrudeltag. Und am
heute
Tag 2 werden dann so ein paar,
ne,
Workshops stattfinden. Da wird dann halt einen speziellen Workshop geben, nämlich Kochen für Nerds. Der ist dann so ein bisschen kompatibel für Menschen, die noch nie gekocht haben, für Menschen, die irgendwie mit dem Messer umgehen können und sich die Hand aufschneiden. Und, ja.
Die Dreieckstücher aus dem Autoverbandskasten eignen sich hervorragend zum Verbinden von entsprechenden Verletzungen von Messern und Nerds. Nur als
ja, dafür haben wir auch schon vorgesorgt. Dafür haben wir hier Heißklebepistolen. So wie im amerikanischen Krieg, die es gemacht haben.
Ach so, ihr klebt es einfach wieder zu.
Genau.
Da brauchst du die richtigen Sticks für, ne?
So,
die richtigen Sticks zum Kleben, nicht den einfach
ja, genau.
Standardkleber.
Aber Hauptsache ist eigentlich das Heiße, weil dann verbrennt auch sonst die Haut und dann, oh, dann passt das schon.
Ja, ich hoffe, dass euer zuständiger Mediziner jetzt euch nicht zuhört, ja?
Ja, genau. Ja, ansonsten werden wir eventuell nachher jetzt noch ein bisschen heißer hier machen, ein bisschen Feuer an. Und
sprich, ihr eidelt bisher einfach nur durch die Gegend und macht gar nichts.
Das stimmt zumindest nicht ganz, nein. Wir haben heute schon, beziehungsweise war ich, Kontakt mit Felix gehabt, einem Schlammloch, zwei extrem schlafende Menschen. Ah, ist das Hedra da?
Das war ein Trautunterhalt.
Ah. Ja, ansonsten haben wir schon interessant zu berichten. Die ersten Ankömmlinge sind mit einem defekten Access Point oder einem Access Point namens Defekt hier angekommen, der dann GPS, glaube ich, Internet gemacht hatte. Ja?
Ja.
Genau. Wo sozusagen IRC auf der Fahrt und IRC im Kaffee geboten hat wohl.
Okay, wenn man noch zu euch kommen will, wo findet man euch? Im Channel EOF?
Richtig, im IRC-Net.
Ausrufezeichen EOF.
Wenn man theoretisch... Stimmt. Also alternativ auch Ausrufezeichen Gossau. Gibt's den so? Gibt's noch?
Ja,
den gibt's noch. Genau, den gibt's auch. speziell hierfür und
genau, GPS Trackpoints gibt's auch.
Ja. Genau, ganz genau.
Okay.
Alternativ einfach beim Zielradar anrufen, die wissen das auch.
Ja, genau. Macht's am besten morgen früh, wenn die Schmorgencrew da ist, die darf sich ins Band von heute Abend anhören. Aber wir werden gar nicht mitgeschnitten, ne? Wir sind ja nach 23 Uhr.
Ah, sozusagen nicht mehr jugendfrei.
Ja, nee, wir haben so ein digitales System, aber ich habe neulich festgestellt, dass es nur bis 23 Uhr aufnimmt. Also wenn man nach 23 Uhr hier irgendwas macht, fehlt uns leichter zumindest die wiederbarbare Rückaufzeichnung. Weil die läuft nämlich schon. Ich könnte die, wenn ich wollte, mal kurz hier einspielen. Das wäre eigentlich gelaufen, wenn jetzt nicht Zera da wäre.
Sehr schön.
Gut, dass Zera da läuft. Genau.
Ja, Moment. Okay.
Dann bedanken wir uns, dass ihr angerufen habt. Wünschen euch noch ganz viel Spaß in die Schweiz. Wir verschmettern die restlichen 20 Minuten gleich nochmal eine Runde mit Content und rufen weitere Leute an, uns aufzurufen von 06151 87 00 100. Anrufbedingung von heute, ihr müsst aus dem Ausland anrufen.
Ja, sehr schön.
Okay, bis dann.
Guten Abend noch.
Tschüss. Gut.
Tschüss.
So, machen wir jetzt noch ein kurzes Stück Musik. Und machen wir dann Hackend und dann noch ein Abschlusslied. Ich würde sagen, das machen wir so. Wir spielen noch ein kleines Stück Musik und dann haben wir uns gleich wieder. Wir spielen jetzt ein kleines Stück Musik. Ah, genau.
Friends will be friends when you're through with life and all hope is lost.
Ja, willkommen zurück bei Cerada. Und jetzt kommt so unser letzter Content oder so unser letztes Topic. Und zwar wird uns der McFly ein bisschen was über Hackint erzählen. Wer oder was auch immer das sein mag.
Ja, was ist Hackint? Hackint ist im Moment der Just Another IRCnet, zumindest die letzten Tage. Hackint ist halt unser IRCnet, so wo wir als die Darmstädter, die ja diese Sendung hier teilweise mitmachen, seit einiger Zeit drin sind. Und Hackint ist eigentlich entstanden vor ungefähr 5 Wochen aus einer Fusion zwischen dem IRCnet von 2600 und dem IRCnet von AFNET. AFNET ist, das weißt du ja sicherlich, schließlich waren da Leute schon mehrfach von der Sendung, ist das IRC-Netz, so mal im Prinzip gesagt, von den Chaos-Treff aus dem RV West. Also hier so Düsseldorf ist da mit drin, Wuppertal ist da mit drin, die ganzen Konsorten dort.
So, ja. Ja, und warum ist das jetzt was, was man unbedingt benutzen sollte?
Ja, warum sollte man eigentlich Hackint benutzen aus, anstatt jetzt IRCnet? Ja, also erstmal finde ich das ja schon mal eine relativ ungeschickte Frage an der Stelle, weil Hackint ist ja, IRC ist ja nicht exklusiv. Also mir ist quasi kein Client bekannt, der nur in einem einzigen IRCnet sein kann. Und das ist ja nicht aus dem Grund, ohne Grund Multi-Multi-Protokoll fähig. Des Weiteren, also mal so gesehen, das heißt, man muss wissen, dass es nicht ist, entweder oder IRCnet oder zum Beispiel Hackint oder, sondern eher, man kann ja beides benutzen. Des Weiteren, als Nerds gibt es natürlich auch mal ein paar technische Gründe, warum wir das benutzen müssen, möchten, wollen,
tun.
Mich hat halt beim IRC immer zwei Sachen gestört, und nicht nur mich, sondern ziemlich viele Leute, was man daran sieht, dass es halt Silk mittlerweile auch relativ verbreitet ist. Dann kommen die Leute alle auf den Silk-Trip, sind super fasziniert davon. Nach 6 Wochen stellen sie fest, dass die Probleme von IRC, zumindest die Unverschlüsselungsprobleme, löst, aber dafür andere Probleme aufschafft. Also das gesamte Zertifikatshandling ist da nicht so nett. Und Silk ist halt eigentlich nur IRC verschlüsselt für Leute, die mit Krypto echt umgehen können. Da sind wir wieder zu dem Punkt von Tor. Tor ist ja, glaube ich, deswegen gegenüber JAP so viel schöner für den User, weil es halt einfach funktioniert. Mit dem Hackint, das ist genauso. Es gibt halt ein komplett verschlüsseltes Netz. Alle Server kommunizieren untereinander mit Verschlüsselung. Also wir benutzen als Verschlüsselung Blowfish mit einer Keylänge von 168 Bit. Ja, und es gibt halt so, was halt das Toll da drin ist, ein Channel Mode, denn es ist groß S. Es gibt ja wenigstens einen Channel Mode. Die Leute, die nicht IRC nicht kennen, mögen das jetzt mal ignorieren. Und groß S heißt halt, dass nur SSL verschlüsselte Clients joinen können. Was halt echt praktisch ist, weil es dadurch verhindert, dass der Dorfpolizist, der an deiner Leitung zu Hause sitzt, beziehungsweise der sich den aktuellen MidSniffPort für deinen Root-Server gemietet hat, dass der halt nichts mehr mitkriegt. Also es ist hilft nicht gegen alle Angriffe, es hilft insbesondere nicht gegen manipulierte Server, die man ins Netz hängt. Was es aber hilft, ist hilft gegen manipulierte Clients, die halt, also es muss halt über SSL kommen, sonst geht's nicht. Und es müssen auch vernünftige Verfahren genommen werden. Also du kannst ja nicht wie bei manchen Sachen über SSL dann sagen, so ich will SSL, aber ich habe keinen einzigen Verschlüsselungsalgorithmus zur Auswahl. Geht's halt nicht. Ja, das ist halt ganz nette. Und das Zweite, was ich mittlerweile ganz nett fände, ist eigentlich eine Sache, die historisch gewachsen ist. Eine der Sachen, die das IRCnet, ja zum Beispiel gegenüber dem FNet etwas Besonderes macht, ist, dass das IRCnet sagt, Channels und Nix gehören niemanden. Und genau diese Aussage führte dann wieder zu relativ vielen IRC-Wars. Und das Problem ist dann, dass dann die Server unbenutzbar werden und dass man als Serverbetreibung ganz böse Traffic-Rechnungen hat, wenn man kein Unlimited-Traffic hat. Und gerade in Nicht-Deutschland ist halt Unlimited-Traffic, also in Amerika sind Root-Server mit Unlimited-Traffic relativ teuer im Vergleich zu uns. Und das führt halt dazu, dass die meisten Server es nicht sind. Und ja, im 2600-Netz ist man halt sehr lange noch davon ausgegangen, dass die Leute wohl keine anzeigen werden, wenn es da Denial-of-Service-Attacken gibt, was halt zu dem Problem geführt hat, dass vor ungefähr 2,5 Jahren das Netz halt mal so richtig komplett unbenutzbar war. Das hat dann mehrere größere Kriege genommen und ist dann halt im Prinzip 2 Wochen lang total zerbrochen und dann abgeschaltet worden. Dann ist IRC-2600-Net, was ja da das Hauptsystem dann ursprünglich mal mit war, halt auf die Idee gekommen, okay, wir führen Services ein, weil in dem Moment, wo ich halt von dieser Aussage, Channels und nix gehören niemanden abrück und sage, okay, sie können jemanden gehören, nämlich dem, der so bei uns in den Services registriert hast, haben nämlich komischerweise auch ganz einfach die ganzen Denial-of-Service-Attacken aufgehört. Das heißt, es gibt Services, manche Leute mögen die nicht, manche Leute lieben die, wir haben schon beide Arten dafür gehabt. Ja, das sind halt so die wesentlichen Unterschiede. Der Rest ist ganz normal, ist IRC, bis auf die Tatsache, dass es halt mit 2600 in Amerika und mit den Gruppen, die wir besser gerade aus dem Chaos Vesta drin haben, halt überwiegend zumindest, ich will jetzt nicht hackerlastig, aber zumindest ein nerdlastige Klientel da drin ist, halt zum Standard-Dirknet.
Gut, ja, das klingt ja alles so schon mal nicht schlecht. Und wie ist das denn jetzt, wenn ich das Net joinen will? Wo connecte ich am besten hin oder wo kriege ich nähere Infos? Auf irgendeiner Homepage oder so?
Also alles rund um www.hackint.de ist, hackint.org geht zurzeit gerade nicht, weil wir es wieder kaputt gespielt haben. Was zurzeit geht, ist events.hackint.org, wo halt mal so das im Hintergrund beschrieben wird und die IP-Adresse bzw. den Server kriegt ihr A unter irk.hackin.org natürlich, und dann kannst du halt einfach mit Map dir die Liste der Server angucken und dann halt sagen, was du haben willst. Du kannst auch, wenn du einen europäischen Server haben willst, sagen halt irk.eu.hackin.org oder halt irk.us.hackin.org für den amerikanischen Server. Die AFNET-URLs funktionieren natürlich weiterhin, da kriegst du dann halt die klassischen AFNET-Server. 2600 geht weiter, mit irk.2600.com landest du halt auf den klassischen 2600-Servern. Aber ich würde halt den Leuten empfehlen, hier in Europa dann einfach irk.eu.hackend.org zu nehmen. Dann landet ihr auf einen von 7 oder 8 Servern, die ihr habt. Dann guckt ihr euch die Mapliste an und dann guckt ihr einfach mal, ob dann Server ist, den ihr besonders mögt. Wenn ihr O-Lines haben wollt und I-Lines, O-Lines werdet ihr natürlich nicht so schlecht kriegen, aber wenn ihr I-Lines haben wollt, für die Server müsst ihr halt auch den entsprechenden Betreibern Bescheid sagen. Da gibt es, glaube ich, einen Channel, der heißt Hackend. Da sollten die drin rumeideln. Steht ja auch in der MOTD am Anfang, wer halt hier von diesem aktuellen Server da gerade Betreiber ist, und ja.
Ja, sonst fällt mir jetzt auch nicht, hast du noch was zu erzählen oder noch irgendwas Tolles hervorzuheben?
Ja, ich habe halt festgestellt, dass Irk wesentlich mehr ist, als man vorher gedacht hat, wenn man halt erstmal Server-Admin ist. Haha, was Wunder. Samba ist auch viel lustiger, wenn man Admin ist und nicht nur bloßer User. Was mir halt auffällt, ist insbesondere, wenn man das klassische IrkNet kennt und da mittlerweile seine 3 bis 5 Netzblitz an schlechten Tagen gewohnt ist, dass das halt im Vergleich dazu im IrkNet wesentlich weniger vorkommt. Also das Netz läuft wesentlich stabiler. Das ist halt auch einer der Gründe, warum ich eigentlich den Ceradat-Channel darüber ziehen will. Denn eigentlich gibt es ihn da längst. Und da wir hier in der Region mit Ceradat mitproduzieren, wollen wir natürlich auch mittelfristig unsere ganzen IRC-User auf dem Server drüber haben.
Ja, dann hier an der Stelle der Aufruf, wechselt.
Genau. Oder ruft an und modst, wenn ich in dieser, dann in der nächsten Sendung.
Ja, in dieser wird es wahrscheinlich ein bisschen arg knapp. Wir haben noch 8 Minuten knapp, dann ist es schon wieder vorbei.
Ja.
Ja.
Dann reden wir jetzt noch ein paar Minuten, dann spielen wir gleich noch ein letztes Lied und dann hören wir diesen neuen Mitschnitt. Also ich freue mich da ja schon drauf, wir sollen jetzt ja richtig getimed sein. Man kann jetzt ja nichts mehr machen hier, außer die WDH-Taste drücken.
Ja, ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie es denn funktionieren soll.
Hör doch mal rein, was der Mitschnitt gerade sagt.
Wir hören noch mal kurz. Ja, fast erträglich.
Ja, ne, also so schlecht kann die Musik hier vor so und so vielen Stunden, müssen jetzt bei 8 Uhr morgens oder so sein, das könnte der Morgenwecker sein. Nee, ist nach dem Morgenwecker.
Ist schon der Brunchwecker.
Ja. Okay, ja, wir hören dann noch ein Lied von der CD, wo der Maddock einfach nur bei CD 3 draufrückt und den Player dann hochhüllt. Danach verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Tag. In der nächsten Sendung wird sich hier als Gast wahrscheinlich, hoffen wir, der Vic rumtreiben. Und des Weiteren sehen wir mal weiter. Bis dann. Tschüss.
Ja, bleibt noch zu fragen. McFly, möchte jemand grüßen vielleicht?
Ich grüße heute. Ich bin jetzt Gast. Nee, ich grüße keinen. Wir verabschieden uns auch alle gleich nochmal richtig. Und wir hören bis dahin etwas Musik.
Ja, bis gleich. Thank you.
place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles. Our thoughts trade constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Along the long road and on down the causeway, do they still meet there by the cut? There was a ragged band that followed in our footsteps, running before time took our dreams away. Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter, glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide.
Wir haben jetzt noch ziemlich genau eine Minute, bis es Mitternacht ist. Deswegen verabschieden wir uns jetzt noch
Heute im Studio war zum Beispiel der Benny. Der Benny.
Ja, da, ich war da.
Genau, der Goffer. Ja, der Risktaker.
Ja, einen wunderschönen guten Abend.
Der Cricket.
Ja, auch. Gute Nacht.
Ja, gute Nacht, sagt der Maddog.
Ja, Chaotica sagt auch gute Nacht.
Ich sage euch jetzt auch langsam gute Nacht. Wir sehen uns wieder in, oder wir hören uns wieder in rund 4 Wochen bei einem etwas besseren Pegel und diesmal auch das Studio hoffentlich bis dahin hat, wie es repariert. Wir schalten jetzt gleich rüber zu der Nachfolgesendung, die eigentlich aus dem Wiederholungsstream kommt. Wünschen euch noch eine schöne gute Nacht. Hoffen, dass ihr nicht gleich einschlaft, sondern vielleicht erst in ewigen Zeiten morgen früh. Nein, es ist ja schon heute früh. Also, wie gesagt, vergesst das Geschwabel. Schöne gute Nacht.